Tagespolitik als Inszenierung für die Medien, daran haben wir uns schon lange gewöhnt. Auch das ist ein Grund dafür, weshalb schon fast niemand mehr an die Verlautbarungen von Parteien oder von regierungsamtlichen Charaktermasken glauben mag. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Und das schon seit einigen Jahren. Kein Wunder, wenn das politische Personal die Welt nur aus der Perspektive der globalen Zusammenhänge sieht und erklärt. Und die irrationalen globalen Entwicklungen, welche die Anarchie des globalen Marktes erzeugen, zu einer Bedrohungskulisse aufgebaut haben, um sie gegen das eigene Volk zu verwenden. Stichwort Sozialabbau, Leistungskürzungen. Auch die derzeitige Regierungsfarce von Rot-Grün zeigt es klarer denn je. Die Krise des bürgerlichen Staates soll wieder einmal überdeckt werden durch eine neue Krise, durch die angebliche Krise der Regierungsunfähigkeit. In Wahrheit wollen sich die Parteienvertreter durch die Neuwahl lediglich einen neuen Persilschein abholen für eine weitere Demontage des Sozialnetzes. Die Frage, die uns heute umtreibt, ist die: Ist der bürgerliche Staat in der Krise? Dieser Frage näher kommen wollen Wolfgang Freundschuh von der Kulturkritik und Eckart Thiel vor der Diskussion, aber erst einmal Musik. Ja, fangen wir bei der Gründung des bürgerlichen Staates an. Was waren die Gründe, die zum bürgerlichen Staat in Europa führten? Weil man muss ja wohl einsehen, der Nationalstaat, wie wir ihn heute haben, ist A, eine europäische Erfindung, und B, wurde das ja mit sehr viel Gewalt durchgesetzt. Und dann ist er außerdem noch der, Konkursverwalter des Feudalismus gewesen, der Nationalstaat.
Ja, der Staat ist zweifellos mit Gewalt entstanden, zugleich auch als Befestigungsidee. Das heißt also, während der Feudalismus noch Staatsgewalt von Gottesgnaden hatte, wurde der bürgerliche Staat eigentlich darin gegründet, dass Marktflecken zu befestigen waren, dass Strukturen entstanden sind, wo der Markt und die Entwicklung des Warenverkehrs immer tragender wurden. Und bürgerlich heißt ja nichts anderes wie in einem befestigten Marktflecken leben und sich geschützt fühlen durch den Staat, der zugleich so etwas wie eine Fürsorgepflicht übernimmt und eine Gewalt, also als zweifellos ein Produkt der Gewalt, weil aus dem Feudalismus heraus das Bürgertum diese Gewalt zur Entwicklung provoziert hat.
Gut, nochmal zum Feudalismus zurück. Feudalismus war ja dadurch gekennzeichnet, dass die Leute den Lehnsherren teilweise ausgeliefert waren. Also das heißt, eine Freiheit wie in der bürgerlichen gab es nicht. Welche Art der Freiheit war denn jetzt die bürgerliche Freiheit auch für die kleinen Leute?
Ja, es war zunächst mal die Auflösung von persönlicher Abhängigkeit. Leibeigen heißt ja, dass der Leib in Eigenschaft eines fremden Besitzers ist, das war aufgehoben. Es war der Bürger in der Lage und auch der Arbeiter in der Lage, sich frei von dem zu fühlen und sich dadurch bestimmen zu können von dem, was er besitzt. Und wenn es auch nur die Arbeitskraft ist. Aber der Besitz, das Besitzverhältnis ist eigentlich das ursprünglichste Produkt aus der Ablösung vom Feudalismus. Besitz heißt ja nicht Eigentum, sondern Besitz heißt Besetzen. Und darin spricht auch Gewalt aus. Also Besitz ist eigentlich die Folge einer Macht, die ich über etwas habe, was ich besitze. Hat noch nicht die Folge, dass ich das erzeugt haben muss oder dass ich dazu ein Verhältnis haben muss. Und diese Besitzform ist ja letztlich das, was das Warenverhältnis treibt. Also jeder besitzt, wenn er nichts besitzt, besitzt er Arbeitskraft und muss sie verkaufen. Wenn er viel besitzt, dann hat er Glück und kann, weiß der Kuckuck, was damit machen.
Gut, aber damit war quasi auch der kleine Mann, der Nichtbesitzende, auf Tod und Teufel darauf zurückgeworfen, seinen Arbeitsplatz zu verkaufen, sonst ist seine Existenz nicht gesichert.
Ja, das ist die Basis. Der Besitz ist absolut, absolute Lebensbedingung für die Existenz in einer bürgerlichen Gesellschaft. Und der Staat kümmert sich darum, dass jeder mit seinem Besitz das treibt, was er treiben kann. Und er wird auch geschützt, insofern er seine Lebensgrundlagen gesichert bekommt, dass es das bürgerliche Recht gibt, dass es die Verkehrswege gibt, den Deichbau, das Gesundheitswesen und so weiter. Also der Staat macht letztlich einen Handel mit Schutzfunktionen, die zugleich auch seinen Gewaltstatus ausmachen.
Gehen wir vielleicht nochmal auf den Staat als solches zurück. Was sind so die Bestandteile eines Staates? Also Staatsvolk, sage ich mal, Grenzen, Staatsmacht. Woraus resultiert das? Also das hatte ja, also von daher gibt es ja Ähnlichkeiten zum Feudalsystem, was ähnlich organisiert war.
Ja, die Staatsmacht als solche hat viel mit dem Feudalsystem gemein. Also es ist auf jeden Fall das Herausgesetzte einer Macht, die, auch wenn behauptet wird, alle Gewalt geht vom Volke aus, heißt es doch, dass es eine Institutionalisierung von Macht ist, die zwar das Volk wählen kann, das ist bei uns die parlamentarische Demokratie, gründet darauf, dass repräsentiert wird, dass also über eine Stimmabgabe eine Macht abgegeben wird an eine Institution, die heißt Staat. Und von der Ecke her ist der Staat zwar nicht mehr von Gottes Gnaden und von irgendwelchen religiösen Bestimmungen getragen, sondern von einer Meinung, die ihm zuteil wird, also was die Menschen jetzt gerade als das Vorteilhafte von ihrer Situation in der und der Partei sehen und sie deshalb wählen, also letztlich eine bestimmte Lebenshaltung wählen, um in einer bestimmten Existenz sein zu können. Was die Existenz ausmacht, ist allerdings was anderes.
Ich sehe jetzt auch einen gewissen, eine gewisse Parallelität dazu. Heute Europa zum Beispiel wurde ja eigentlich auch gegründet. Man kann ja sagen, das ist ein Superstaat oder wie auch immer. Aber ein Motiv war ja wohl, es hieß ja früher nicht umsonst Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Es ging um Wirtschaft, es ging um Abbau von Zöllen, es ging um Entwicklung einer Wirtschaft europaweit, das waren ja genau die gleichen Gründe, die zum bürgerlichen Staat damals geführt haben. Weil ich denke, es fing ja bei uns in Deutschland an mit der Post- und Zollunion. Das waren ja die Vorläufer hier des Deutschen Reiches und das waren ja auch rein wirtschaftliche Erwägungen.
Ja, also ein Staat ist keine kulturelle Vereinigung. Das ist eine politische Einheit eines bestimmten Wirtschaftsinteresses. Und danach haben sich die Staaten gebildet und auch unterschieden. Klar, also zum Beispiel, wann ein Land in den einen Staat oder in den anderen Staat gewechselt ist, zum Beispiel Saarland oder Elsass oder so, das hatte sehr wirtschaftliche Grundlagen. Und danach gab es dann eben auch die darauf folgende Geschichte. Bei der EU ist es allerdings für mich schon ein bisschen komplizierter, weil die EU ein Wirtschaftsinteresse verfolgt, das insgesamt sich nicht mehr aus den lokalen Märkten resultiert, sondern aus reinen Kapitalmärkten. Da geht es also schon mehr um Devisen, also die Entwicklung, die zur EU geführt hatte. Das war ja hauptsächlich der Niedergang des Devisenmarkts. Dass die Wechselkurse nicht mehr zu handhaben waren, dass man Wechselkursstabilitäten brauchte. Und das war ja auf der ganzen Welt ein Problem, auch in Amerika. Und was zum Beispiel auch die Verträge von Bretton Woods damals gebracht hatten, dass man Sicherheiten gesucht hat, um Wechselkursstabilität zu erreichen. Und dazu gehört der Gedanke für die EU und ist insofern nicht mehr so ganz in diese Staatstheorie reinzubringen. Das zeigt sich auch daran, dass er sehr losgelöst ist von unserem Staatsverständnis selber. Also dass man das kaum vermitteln kann, was die EU inzwischen macht, weil es jetzt auf so einer hohen Etage Entscheidungen trifft, die sich nicht mehr so ohne weiteres dem Volk vermitteln lassen.
Ja, die EU findet für sich aus, sage ich mal, Antworten für den Weltmarkt. Das ist, sage ich mal, eine Institution, die sich als Partner im Weltmarkt sieht und sich und versucht auch die einzelnen Wirtschaftsgebiete oder die einzelnen Länder fit zu machen für den selbst, für den Weltmarkt und konkurrenzfähig zu sein. Aber was da auch wieder die Parallele jetzt zu den Kleinstaaten oder Nationalstaaten ist, ist doch die, Nationalstaaten hatten ja früher auch Grenzen und die Grenzen waren in erster Linie Zollgrenzen. Und Zollgrenzen hatten oder haben heute teilweise noch den Effekt, dass man eigene Industrien aufbauen kann, unabhängig von der Konkurrenz, die draußen herrscht. Das war ja also zwischen Deutschland und England ein richtiges Problem seinerzeit.
Ja, ja, das ist richtig. Der Zoll ist eigentlich einer der wesentlichen Grenzmechanismen der Nationalstaaten. Aber es ist ja so, dass die Nationalstaaten in dem Sinn keine Zukunft mehr haben oder auch schon keine Gegenwart mehr, weil die Entwicklung über den Weltmarkt eben dahin geführt hat, dass die Nationalstaaten selber, die ja daraus bestanden, einen ganz geschlossenen Lebensraum, eine Kultur und eine bestimmte Wirtschaftsweise und alles zusammenzubringen als Nationalstaat, dass das nicht mehr möglich ist, dass das Kapital dermaßen weit darüber hinausgegangen ist und über das Problem, was ich vorhin angeschnitten hatte mit dem Wechselkursen, ist sozusagen dann die Auflösung des Nationalstaats auch in die Gänge gebracht worden. So in den 70er Jahren war das wohl, wo die Verträge von Bretton Woods aufgelöst wurden und wo man die ganze Deckung des Geldes, die bis dahin bestand, verzichtet hat und sozusagen konkurrierende Kapitalmärkte zum Ersatz gebracht hat. Und das ist identisch mit der Auflösung der Nationalstaaten. Die können eigentlich gar nicht mehr wirtschaften in dem Sinn, wie sie es bisher getan haben, weil die Währungen dann nicht mehr funktionieren würden.
Jetzt braucht ein Staat ja eine Legitimation gegenüber dem Volk. Weshalb soll es einen Staat geben? Auf der einen Seite, also im 19. bis 20. Jahrhundert war es ja so, der Staat hat bestimmte Infrastruktureinrichtungen, die ihm wichtig erschienen, und das war damals relativ viel, das war Fernmeldung, Wesen, Verkehr, Elektrizität und so weiter. Das ging ja hin bis, oder geht ja heute noch hin bis zur Kultur, als staatlich verwaltet anerkannt, was heute jetzt privatisiert wird. Also mit anderen Worten, das ist obsolet. Der Staat kann es nicht, wird gesagt, die private Wirtschaft kann es besser. Was hat sich denn da jetzt verändert?
Ja, der Vaterstaat hat sich geändert. Also die Legitimation vom Staat war ja eigentlich sowas wie das Schutzgehabe, das der Staat haben kann, mit einigem Recht. Er besorgt den Straßenverkehr, den Deichbau, das Gesundheitswesen, Fürsorge und so weiter. Das ist eigentlich seine Legitimation, dass er sagt, er kann das gut verteilen, er kann damit eine Bevölkerung weiterbringen. Und das hat sich geändert. Also das ist genau der Punkt, der durch die Globalisierung läuft, dass der Staat selber zu einem Unternehmer geworden ist. Also dass er sich inzwischen verhält, wie ein Betriebsleiter sich zu seinen Angestellten verhält. Da signalisiert er, dass seine Marktlage schlecht ist, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland in Gefahr ist, dass man nicht mehr die und die Profite erzielen kann, zwar auf dem Weltmarkt und jetzt nicht im Binnenmarkt, und dass von daher Abstriche zu machen sind. Also das, was Neues ist, dass der Staat selber in der Logik des Kapitals argumentiert und die Scheu verloren hat, sich als fürsorglicher Papi da zu verhalten. Also das Familiäre des Staats, was der Nationalstaat anbietet, das ist vorbei. Und das ist auch, glaube ich, nicht nötig, dass man darauf besteht. Es muss der Staat einfach dahin gebracht werden, dass er sich in dieser Funktion als eine Institution, die den Daumen auf die eigene Bevölkerung, dass die eigene Bevölkerung als Faustpfand des Kapitals letztlich verwendet, dass man sich darüber klar wird.
Aber das war ja schon, glaube ich, immer auch die Funktion des sogenannten Nachtwächterstaates. Der Staat selbst darf wirtschaftlich nicht aktiv werden, sondern er darf sich maximal um die Rahmenbedingungen kümmern, tut er ja heute irgendwo auch, bloß das ganze Geflecht hat sich ja jetzt verschoben. Was damals als wichtig erachtet wurde, ist heute eben unwichtig. Warum das? Warum muss zum Beispiel das Kapital jetzt in jedes Krankenhaus eindringen und was weiß ich, die Wäscherei wird privatisiert und die Krankenversorgung wird privatisiert? Was steckt denn dahinter? Was ist der Zwang oder der Druck oder die Feder, die das treibt?
Ja, die Grundlagen von jeder Produktion ist ja nach wie vor die Arbeit und die Produktion, die in einem Land und allen Ländern zusammen gemacht wird und deren Produkte dann gehandelt werden als Waren. In dem Augenblick, wo die Produktion einen technischen Fortschritt erreicht hat, der praktisch immer weniger Arbeit verlangt, wird das Problem immer enger. Das ist ja das ganze Geschäft, was im Kleinen läuft, auch im Großen. Wir versuchen mit Maschinenexporten oder mit dem Transrapid, den wir nach China verkaufen, oder mit Autos nach Amerika, versuchen wir uns über Wasser zu halten in dem ganz einfachen Warengeschäft von den Produkten. Aber wir sind nicht in der Lage, den Wert zu halten, solange wir nur auf der Ebene des Handels bleiben. Also letztlich entscheidend ist, was die Leute davon haben, die in den Ländern wohnen. Und das wird immer geringer. Also dadurch, dass eben die Arbeit, die dazu nötig ist, immer weniger menschliche Arbeit ist und immer mehr Maschinenarbeit ist. Und Maschinenarbeit bildet keine Werte, die bildet lediglich Produkte und verschleißt den Produktionswert der Maschinen. Das ist der Unterschied. Und das ist auch das Dilemma des Staats. Also der Staat hat ja mit etwas zu handeln, was eigentlich die ganze Spirale nur noch weiter runtertreibt, was die Wertmasse erhöht und die Bevölkerung immer weniger Lebensstandard an die Bevölkerung zurückgibt.
Also kann man davon reden, dass das Gerede von dem Trend zur Dienstleistung hin so ein bisschen das letzte Aufgebot des Kapitalismus ist oder der Kapitalisten, die eigentlich sehen, die Produktion ist schon unter Konkurrenzbedingungen, unter so einem Druck, dass da fast nichts mehr zu machen ist und das vagabundierende Kapital bräuchte jetzt Anlageformen, um jetzt noch die letzte Lebensäußerung als Ware herzunehmen, dass wir uns gegenseitig beraten gegen Geld und was weiß ich, jeder ist des anderen Unternehmer.
Ja, letztlich bildet Dienstleistung nur ganz partiell Kapital, wenn es eben in einem Bereich behilflich ist für eine Produktion. Vielleicht mal im Transportwesen oder so. Aber normalerweise ist eine Dienstleistung ein Produkt, das an Ort und Stelle verzehrt wird. Also wenn ich zum Beispiel Taxi fahre oder mir die Haare schneiden lasse oder irgendetwas dergleichen mache, was man als Dienstleistung bezeichnet, dann kann sich kein Kapital in dem Augenblick bilden. Das heißt, eine Gesellschaft, die auf Dienstleistung beruht, kann letztlich nicht wachsen. Das stimmt, dass das eine Ausrede ist, die Dienstleistungsgesellschaft. Dahinter steckt eigentlich ein Verhältnis, das sehr, sehr stark und mächtig ist. Das ist eben das Verhältnis zu anderen Ländern, wo viel Arbeit importiert wird. Die meisten Dinge, die wir heute hier im Gebrauch haben, die sind zu irgendeinem Teil wo ganz anders gemacht worden, was die menschliche Arbeit da drin betrifft. Also jedes kleine Gerät ist woanders zusammengeschraubt, weiß der Kuckuck, was das alles im Einzelnen ist. Aber das hat der Marx auch schon untersucht, das Verhältnis zwischen Dienstleistung und Produktion. Dass Dienstleistung eigentlich nur auf der Ebene der Reproduktion der Reicheren stattfindet, dass man sagt, ich habe keine Zeit, mir die Haare zu frisieren und meine Frau macht es nicht und mein Mann macht es nicht und meine Kinder machen es nicht, also gehe ich zum Friseur, ja. Das ist nun mal schon eine bestimmte Form von Reichtum, die mit Produktion in dem Sinn nichts zu tun hat.
Gut, gehen wir vielleicht mal zurück zur Frage bürgerliche Gesellschaft am Ende. Wo zeichnet sich das Ende ab jetzt so in den einzelnen Sektoren?
Ja, die bürgerliche Gesellschaft war ja ursprünglich eine Gesellschaft, die einen eigenen Wirtschaftskreislauf hatte, wo man sich das so vorstellen konnte, dass eine bestimmte Kultur in einem bestimmten Land mit einer bestimmten Produktion Waren erzeugt und diese Waren austauscht. Das war die einfachste Form der bürgerlichen Gesellschaft, wie sie in der Ablösung vom Feudalismus da war, wo man auch sagen konnte, da war der Kreislauf und das Wachstum im wirtschaftlichen Fortschritt für alle da. Der wirtschaftliche Fortschritt hat aber zugleich darauf gegründet, dass die arbeitende Bevölkerung, also die Besitzlosen, davon ausgeschlossen waren. Dass alle die drei Momente, also dass der Staat als bürgerlicher Staat eine bestimmte Kultur, eine bürgerliche Kultur und eine bestimmte Produktionsweise, also eine Industrie, die sich auch amortisiert und akkumuliert, in einem Kreislauf bewegen lässt, das ist nicht mehr der Fall. Also das Kapital hat sich demgegenüber vollkommen verselbstständigt. Die wirklich akkumulierte Kapitalmasse, das heißt die wirklich in Maschinerie steckt, ist nur noch 2% der gesamten Kapitalmasse. Das muss man sich heute so vorstellen, dass in der Globalisierung das wirklich Herrschende, das Kapital, eine wahnsinnige Wertmasse ist, die um den Erdball schwebt und irgendwo auf der Welt hier und da tausendfach angewandt wird und irgendjemanden in irgendeiner Aktie oder sonst wo ein bisschen was bringt. Und das ist das Herausgesetzte aus jeglichem Stoffwechsel, das zwar schon in der bürgerlichen Gesellschaft drin angelegt ist, aber nun vollkommen selbstständig geworden ist. Das heißt, es gibt keinen Nationalstaat in dem Sinn, der diese Kreisläufe überhaupt noch handhaben kann, wie es eigentlich bis in die 70er Jahre noch versucht worden ist. Und es gibt auch keine letztliche Sicherheit, dass die Renten stabil sind, weil sie einfach weltmarktmäßig sich stabilisieren müssen und alles von der Weltmarktsituation abhängig ist.
Wollte ich gerade noch ein bisschen konkretisieren. Also im Grunde genommen sind wir auch Teil des Problems, wenn zum Beispiel das Geld meiner Lebensversicherung, meiner Altersversicherung muss angelegt werden und da wurden ja Versprechungen gemacht und pipapo und genau um dieses Geld handelt es sich auch zumindest.
Ja, Geld ist in zum großen Teil nur noch denkbar als Finanzkapital. Das heißt, auch wenn wir ganz einfache Sachen machen, wie nur um unser Alter und Sorgen zu machen und eine Lebensversicherung abschließen, werden wir zum Teil eines Finanzkapitals. Wir sind da nicht mehr in unseren Kreisläufen drin. Und das, was dann diese Theorie von der Rente und dem Generationenvertrag ist, das ist nichts anderes wie ein Betrug, weil das Geld wird verwirtschaftet und es lebt weiter in diesen Sphären, wo es dann angewandt wird. Also es gibt von daher keine bürgerlichen Sicherheiten mehr, die eigentlich die bürgerliche Gesellschaft zum Ausgangs hat.
Okay, gehen wir zu einem anderen Punkt. Da gibt es ja jetzt zurzeit, sag ich mal, ziemliche Ungleichzeitigkeiten auf der Welt. Es gibt Staaten, was ich, wie Kosovo oder Albanien, die sind in der Staatsgründungsphase. Und gleichzeitig gibt es die EU, die ist eigentlich schon dabei, über Brüssel so und so viel staatliche Funktionen wegzudelegieren. Das heißt, der Staat macht sich auch dadurch, dass er modern auf den Markt reagiert, macht er sich ja überflüssig. Und der Herr Schröder führt es ja hervorragend vor. Er sagt, da können wir gar nichts machen, wir müssen uns nur anpassen.
Ja, der Staat macht sich, glaube ich, nicht ganz überflüssig. Er wird mehr zu sowas wie einem politischen Händler. Das heißt also, es ist schon wichtig, welche Bündnisse dann betrieben werden. Zum Beispiel war es sicherlich wichtig, dass die SPD nicht sich in den Irakkrieg hat reinziehen lassen, weil sie einfach kapiert hat, dass es für die europäische Entwicklung besser ist, wenn sie davon rausbleibt. Die Frau Merkel hätte das anders gemacht. Also von daher sind die Entscheidungsräume der Politik zunehmend selbstständig geworden. Also was dahinter steht an Problemen des Kapitals, das lässt sich nicht mehr national fassen. Aber die Entscheidung, wie die Verträge entwickelt werden und wie sich dann die USA und die Europäer auf dem Weltmarkt positionieren. Das ist schon noch die politische Geschichte, die der Staat macht. Aber das ist nicht das, was unbedingt die Menschen weiterbringt.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also man hört es ja tagtäglich. Politik schafft keine Arbeitsplätze, sie schafft nur Rahmenbedingungen. Und damit geben sie ja quasi den schwarzen Peter weiter, sind aber gleichzeitig hilflos.
Ja, Politik besteht aus einem politischen Willen. Was da alles eingeht, das sind entweder Vorstellungen, wie die Wirtschaft laufen könnte, also das sind alles Konditionen, ja, das sind Ideologien oder
Interessen.
Oder ja, aber abstrakte Interessen. Es ist ja nicht mehr so, dass man sagen kann, in der Politik vertritt sich ein ganz konkretes Interesse eines ganz konkreten Kapitals. Es ist ja nur noch eine Wertmasse, die Probleme macht und die man steuern muss. Und eigentlich besteht die ganze Politik, wenn man es ganz kurz nimmt, als sowas wie ein Krisenmanagement, weil man ständig erfährt, dass das Ganze nicht hinhaut und halt eine gegenläufige Politik versucht, also eigentlich ist die Politik in dem Sinn schon negativ bestimmt. Es ist einfach nur ein permanentes Reparaturgehabe, wo sich jeder politische Mensch in der politischen Klasse dann eigentlich zunehmend als Handlanger auch versteht und viele auch schon sagen, es macht einfach keinen Spaß mehr. Ne?
Gut, dazu kommt jetzt auch nochmal die zunehmende Nivellierung der Parteien. Man kann sie ja schon fast gar nicht mehr unterscheiden. Im Grunde reden alle das Gleiche. Für Bildung müsste was getan werden. Innovation, neue Märkte und pipapo. Und welche Legitimierung haben überhaupt noch Parteien? Also das scheint mir ja jetzt mehr eine Sache der Duftmarken zu sein, als tatsächlich der tatsächlichen Interessenvertretung.
Na, der Unterschied ist schon in dem, dass jeder eine andere Vorstellung von Krisenmanagement hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur Duftmarken sind. Es sind sicherlich Ideologien dahinter, wenn der eine dazu leichter zu bewegen ist, in einen Krieg einzusteigen als der andere. Aber es ist auch eine Frage dann sowas wie eine Staatstechnik, dass die politische Klasse zunehmend zu Funktionären des Kapitals werden, indem sie reparieren. Also sowas wie die Reparaturanstalt der Krise. Das ist also die Frage, welche Reparatur man vollzieht, würde ich sagen.
Ja, wobei auch das ist, kommt wieder beim Bürger nicht an, wird fast nicht wahrgenommen, ob jetzt, irgendwelche Exportvorschriften für Chemiemittel oder sowas, das sind ja Dinge, die entziehen sich der Wahrnehmung des Einzelnen eigentlich mehr oder weniger. Also eine Interessenvertretung, wie es mal war, also die SPD hat es ja schön exerziert, wo bitteschön ist, bleibt der Arbeitnehmer da?
Ja genau, also die Loslösung der Politik von den Interessen der Bevölkerung, die ist eindeutig da, das merkt jeder irgendwo. Ich habe die Politikverdrossenheit, die hat ja glaube ich einen Prozentsatz über 70% oder sowas, hatte ich kürzlich gelesen. Diese Ablösung der Politik, die ist aber auch institutionell da, die ist auch in der EU so verwaltet. Die EU-Verfassung sieht es auch so vor, die sieht vor, sich auf einen Weltmarkt einzustellen, der sich praktisch nur noch am Kapital selber orientiert. Und diese Verselbstständigung, die hat sich auch innerhalb der Parteien oder in der SPD zum Beispiel sichtbar gezeigt in dem Konflikt zwischen Lafontaine und Schröder, wo der Schröder schon ganz eindeutig einen Kurs eingeschlagen hat, den man neoliberal nennen kann, und der Lafontaine sich auf das sozialdemokratische Herz besonnen hat und noch meinte, man könnte diesen Prozess aufhalten durch eine andere Politik. Das bezweifle ich aber, dass er das geschafft hätte. Wenn man die ganzen Probleme im Nachhinein anschaut, kann das gar nicht so gewesen sein.
Eben, das bringt mich zu der Frage, was bitteschön kann man von den Parteien heute noch erwarten? Also das Krisenmanagement schaffen sie ja auch nicht so richtig. Aber was bleibt? Oder was kann man dem Wähler raten? Wonach soll er sich orientieren?
Also ich würde jede Partei irgendwie daraufhin anschauen, ob sie es zulässt oder möglich macht, dass andere Entwicklungen jenseits der bestehenden Politik möglich werden. Da gibt es ja viele Überlegungen, die jetzt bei den Parteien, die ich jetzt so kenne, leider alle nur über Geld artikuliert werden. Also wenn die PDS zum Beispiel von der Grundsicherung redet, dann spricht sie auch nur über Geld. Wir müssen solche Themen ganz anders angehen. Grundsicherung muss was ganz Organisches, was Kommunales werden, wo die Menschen in kleinen Lebensräumen ihre Sicherheiten finden. Das heißt dadurch, dass man diese Produktionen unterscheidet in lokale und überregionale oder wie auch immer das. Und also die ganze Entwicklung muss vom Geld weg. Es bleibt keine Möglichkeit, sich an die großen Geldbewegungen zu binden, weil das Geld ganz schnell Finanzkapital an irgendeinem anderen Ort ist und dann funktioniert es auch gleich so. Also wir können nicht drumherum, dass dass Politik in der Lage sein muss, Lebensinteressen der Bevölkerung zu artikulieren und sich von den Lösungen über Geld frei zu machen.
Stellt sich mir auch die Frage, brauchen wir in der Form die Demokratie, wie sie heute aufgebaut ist, oder ist das eigentlich eher eine antiquierte Veranstaltung des 19. Jahrhunderts, weil wir haben keine Stände mehr, eigentlich gingen die Parteien ja aus der Ständegesellschaft hervor und die Unterschiede sind nivelliert worden. Brauchen wir eigentlich andere politische Werkzeuge für eine Demokratie?
Ja, was wir bestimmt nicht brauchen, ist eine repräsentative Demokratie. Das ist auch schon im EU-Parlament absurd geworden, dass die Vermittlung nach oben von einem Repräsentanten zum nächsten, zum übernächsten immer nur über Repräsentation läuft. Das kann nicht richtig sein. Es muss sowas wie ein Bestimmungsgefüge geben, eine Demokratie, die vielleicht so eine Art Rededemokratie ist und zugleich auch eine Bezirksdemokratie oder wie auch immer man das nennt, es muss sowas Subsidiares geben, wo von unten nach oben Bestimmungen kontrolliert weitergegeben werden können und von unten nach oben vermittelbar sind. Das würde ich als ein Ziel sehen, eine Demokratie so herzustellen, dass es sich aus den Lebensinteressen bestimmter Regionen ergibt und sich daraus auch mit anderen verbindet und auch in überregionale Interessen zusammenkommt. Zum Beispiel das Verkehrswesen ist bestimmt ein überregionales Interesse. Wie das alles ausschaut, das ist natürlich kompliziert. Aber es kann nur richtig sein, dass nicht über Repräsentation und Meinungsbildung der Bestimmungsweg verläuft, sondern über Problemstellung und Lösung des Problems, wo auch die Wissenschaften bestimmte Funktionen drin haben muss.
Da hast du jetzt aber Vokabeln benutzt, die auch der Herr Stoiber häufig benutzt. Das ist Europa der Regionen zum Beispiel. Und das sind ja Gedanken, die sicher weiterzudenken oder weiter zu spinnen wären. Bloß ich konnte mir vorstellen, was wir weglassen müssen, ist die Parteienherrschaft. Das ist ja scheinbar schon eine Bremse für sich, die im Grunde genommen das Fell schon untereinander verteilt hat, und zwar ohne die Menschen zu berücksichtigen.
Ja, das ist ja repräsentative Demokratie. Also Parteiendemokratie ist dasselbe. Und wenn der Stoiber so redet, dann meint er damit natürlich auch nicht das, was ich meine. Er meint ja nicht, dass sich aus Lebensinteressen heraus was entwickelt, sondern aus politischen Interessen. Und damit meint er seine staatspolitischen Interessen und vor allem die Geldbewegung, die da drin geregelt werden soll. Das ist ein großer Unterschied.
Gut, wo gibt es noch Elemente, wo man sagen kann, der bürgerliche Staat erfüllt seine Funktionen nicht oder wird seinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht? Kultur, Bildung und so weiter haben wir jetzt ganz außen vor gelassen.
Ja, das ist aber ein wichtiger Punkt, dass das ganze Bildungssystem sich umentwickelt, das Gesundheitssystem entwickelt sich anders und das Rentensystem entwickelt sich anders. Also bei der Bildung schält sich ja zum Beispiel schon heraus, dass es um eine Hierarchisierung der Bildung geht, also dass zunehmend Elitebildung gemeint ist, die sich auch dann durch Geld abschottet, also dass auch Leute einfach was zahlen müssen, wenn sie in die Elite rein wollen zum Beispiel. Die Entwicklung und die Überlegung, die laufen schon darauf hinaus, dass die ganze Bildungspolitik sich einen Arbeitsmarkt in 20 Jahren vorstellt, in dem es halt nicht mehr Arbeit für jeden gibt und nicht, dass dann jeder seine Freizeit hat, sondern dass eben diese Spaltung zwischen einer Elite und den Leuten, die sie praktisch konkurrieren, als Leute, die wenig verdienen und als Drohung leben für die anderen, dass das immer größer wird.
Da hilft uns jetzt aber, was wir jetzt auch schon haben, wir haben ja schon, sagt man, eine Zweidrittelgesellschaft, da hilft uns jetzt dieser Klassenbegriff, glaube ich, nicht weiter, weil es geht da kreuz und quer, sowohl bei den Reichen als auch bei den Armen durch die Klassen. Oder wie könnte man, welche Kategorie wäre denn da angezeigt?
Ja, der Klassenbegriff hilft so auf der phänomenalen Ebene nicht weiter, weil man Klassen so nicht mehr erkennen kann. Also wenn man von Klassen spricht, müsste man von der ganzen Welt sprechen. Die Arbeiterklasse zum Beispiel als solche, die besteht letztlich dann aus einzelnen Menschen, die irgendwo in Taiwan oder in Polen oder in Deutschland oder USA irgendwo hocken und einen Teil schrauben, also den Ort, die Industrie als Ort der, als sichtbarer Ort der Verbindung von Arbeitsteilung, den gibt es nicht mehr. Das heißt zwar nicht, dass es den Klassenbegriff logisch nicht mehr gibt, das heißt aber, dass der Klassenbegriff kein Begriff mehr ist, mit dem man was aussagen kann und jemanden überhaupt was erhellen kann. Tatsache ist schon, dass der Gegensatz da ist zwischen Finanzkapital und Bevölkerung. Also ich würde sagen, das geht zunehmend in den Gegensatz, dass alle Menschen fast zur Klasse werden und das Finanzkapital zum Übermenschen, wenn man das so mal zu Ende führt, den Gedanken. Dann hat man also so ein Geschwebe, wo früher der liebe Gott im Himmel saß, da sitzt jetzt das Finanzkapital und schwebt durch Computer. Mhm.
Und dazu kommt auch die Tendenz im Arbeitsbetrieb. Die Unternehmensberater versuchen ja, die Unternehmer so weit zu animieren, sage ich mal, dass der einzelne Arbeiter quasi sowohl den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer in der Brust schon hat. Also er soll so konditioniert werden, dass er sich selber so weit diszipliniert, dass er quasi sich selber Rechenschaft abgibt. Ist das, was ich mache, jetzt auch erträglich? Ist das effektiv? Und so weiter. Da sind wir ja schon Teil des Systems, da sind wir ja schon mittendrin eigentlich.
Ja, das ist richtig. Also es ist aber auch insofern leider real, dass wenn sich die Gewerkschaften zum Beispiel nicht überlegen, was aus ihren Forderungen wird, dann würde das immer ein Schuss nach hinten sein. Also das ist das Schlimmste eigentlich, dass es sogar real so ist, dass wenn Arbeiter zu hohe Lohnforderungen stellen, dann kommt Inflation, wenn sie zu geringe Lohnforderungen stellen, dann kommt es zu einer Entwertung ihrer Chancen und also es ist eine Situation da, in der sie sich gar nicht mehr kämpferisch artikulieren können. Das ist völlig egal, was sie fordern letztlich. Also wenn man es jetzt so verdichtet, dann können sie nur gucken, dass sie so viel Lohn und so viel Arbeitszeit erkämpfen, wie ihnen möglich ist, angesichts der Drohung, dass das Kapital sonst abwandert. Und das ist keine erträgliche Situation, die ändert nichts.
Obwohl wissend, dass das auch nicht die Lösung für immer ist, sondern wenn überhaupt, ist das ein Sieg für kurze Zeit, das kann sich sehr schnell wieder umdrehen.
Ja, das ist halt auch die Frage, wie sich diese Lohnkämpfe überhaupt noch in eine antikapitalistische Politik einbeziehen lassen. Ich würde schon sagen, dass es vieles gibt, was man da tun kann, aber das Wichtigste daran liegt, glaube ich, auf der Ebene des Bewusstseins, dass man sich immer mehr darüber klar wird, an welchem Gängelband oder in welchem Hamsterrad man gerade leben muss und da raus will, dass man von der Überzeugung auch getrieben wird, dass es keinen anderen Weg gibt als eine Verbindung innerhalb der Existenzen der Bevölkerung, so wie dass es keine Auswege über große politische Aktionen gibt in dem klassischen Sinn. Ja, wenn es Aufklärung wäre.
Du hast gerade von Aufklärung geredet und Aufklärung hatte ja immer einen positiven Bezug, hat sich immer verbunden mit Aufklärung, Fortschritt, Weiterentwicklung der Gesellschaft, Entwicklung der Produktivkräfte. Nur muss man konstatieren, wir haben jetzt 200 Jahre Aufklärung und wir müssen feststellen, wir verstehen unsere eigene Gesellschaft nicht. Also da muss was schiefgelaufen sein.
Ja, es ist vielleicht mehr die Frage, was verstehen heißt. Also wir können sie verstehen oder nicht verstehen, das ist manchmal gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was wir tun können. Wichtig ist schon, so etwas wie ein Bewusstsein zu entwickeln. Und das ist von Marx nicht zum Beispiel als aufklärerisches Bewusstsein verstanden, sondern als wissendes Sein. Also das Wissen, was ist und was auch nicht geht und was gehen kann, das ist was anderes, als wenn ich jemanden erkläre, was vernünftig wäre. Die Aufklärung gründet auf Vernunft. Das heißt, es gibt eine Vernunft des Bestehenden und in dieser Logik musst du das und das tun, dann hast du das und das als Folge. Das ist nicht notwendig Bewusstsein. Also die Aufklärung ist wirklich vorbei. Das zu wissen, was läuft, das haben wir zur Genüge. Und das hat eigentlich auch letztlich eine affirmative Funktion, weil wir ja nur die Logik des Bestehenden als Vernunft nachvollziehen. Und das, was Bewusstsein ist, heißt, dass jeder sein Leben ernst nimmt und sich von seinem Sein aus wissend verhält und dann auch vor allem über sich weiß, was für ihn wichtig ist, was nötig ist, was zu tun ist. Und das ist natürlich ein Ansatzpunkt, wenn man dann sagt, dass diese ganzen Parteien bestenfalls irgendwelche Helfer sein können, dann muss ich zugleich sagen, dass ich was ganz anderes eigentlich vorhab und auch rauskriegen muss, wie das gehen kann. Und dann kann man die Frage nach den Parteien so rumstellen, was können die dabei bringen. Und wenn es vielleicht nur das ist, dass ich vielleicht irgendeine Partei wähle, weil von denen kommen die meisten Infos rüber oder so. Es gibt ja tausend Gründe zu wählen, wenn die Wahlstimme sowieso keinen Wert hat.
Vielleicht noch eine Frage. Lässt sich über parlamentarische Arbeit, über Wahlen und so weiter, über Parteien überhaupt eine andere Gesellschaft herstellen? Oder ist es eher so, dass die Parteien der Deckel auf dem Topf sind, der Kapitalismus heißt und die den auch verwalten, so schlecht und recht, wie es halt passiert?
Ja gut, die ganze repräsentative Politik, die besteht daraus, dass sie gewählt wird, weil die Leute sich Vorstellungen machen, wie sie mit Politik weiterkommen. Das heißt also, das ist wirklich ein Deckel, der auf die Verhältnisse gesetzt wird, dass bestimmte Probleme entstehen. Meistens sind es die Probleme des Kapitals, die wir zu lösen haben, aber es gibt auch wirkliche andere Probleme, die halt nur dahin beantwortet werden, dass der Staat als Institution durch seine Mittel, durch seine Steuermittel oder durch seine Gewalt, durch Kriegsführung oder sowas, irgendetwas gelöst werden kann, was für das Ganze stabilisierend ist, aber das hat nichts damit zu tun, was für die Menschen richtig ist.
Das heißt, wenn ich das übersetze, Fortschritt für die Menschen, Fortschritt für die Gesellschaft ist nur sehr bedingt von den Parteien oder von den Abgeordneten zu erwarten. Und wenn, dann darf der Fortschritt A nichts kosten und B darf nicht im Widerspruch stehen zu wichtigen Interessenverbänden.
Ja, so weit sind wir eigentlich heute. Das heißt also, die Entwicklung, die man im Augenblick absehen kann, ist zumindest, so wie ich das sehe, keine weiterführende Entwicklung für die Entwicklung der Menschen. Das ist das Ganze, was bisher innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft noch antreibend war, Entwicklung von Technologie, von Produktionsmitteln, Erleichterung der Arbeit, die dann zur Erleichterung des Kapitalsverkehrs leider wurde, dass das nicht eine Entwicklung ist, die überhaupt noch rückvermittelbar ist, außer vielleicht durch bessere Konsummöglichkeiten, durch ein paar Gags in der Kultur oder auf dem Musikmarkt oder sowas. Aber die Entwicklung selber, dass Menschen dadurch ihrer Gesellschaft sicherer werden und ihres Miteinanderlebens oder auch Reichtum zu bilden, der wirklich für ihr Leben was bedeutet, das ist dadurch nicht mehr abzusehen.
Bürgerliche Gesellschaft am Ende. In welchen Punkten kann man da von einem Ende reden oder wo zeichnet sich da etwas ab?
Also die bürgerliche Gesellschaft ist eigentlich eine Gesellschaft, die einen Produktionskreislauf, ein bestimmtes Verhältnis einer Wirtschaft umschrieben hat. Und in diesem Wirtschaftsverhältnis war tragend, dass die Waren getauscht werden, dass es den Staat gibt, der den Warenverkehr und auch die Produktion sichert und mit entsprechender Gewalt auch stützt. Und es eine Kultur gibt, in der sich die Menschen bilden, ausbilden und verfeinern. Das war das, was eigentlich ursprünglich der Begriff bürgerlich, oder der heißt ja eigentlich auf gut Deutsch burgherrlich, also innerhalb einer befestigten, in einem befestigten Kreislauf sich vollziehende Wirtschaft ist. Und das Kapital ist heute einfach darüber hinaus entwickelt. Das Kapital ist selbstständig geworden von diesem Wirtschaftsraum. Das ist natürlich schon immer in der Natur des Kapitals gewesen, dass es alle Grenzen überschritten hat und sich überall nur dort eingesetzt hat, wo es sich was versprochen hat, an etwas vorzufinden, was es nutzen kann, um sich zu vermehren, auszubeuten. Doch dieses Kapital ist inzwischen zu 98% nur noch Finanzkapital und an keinerlei Ort gebunden, an keinen Raum, an keinen Staat, an keine Nation, an keine Kultur. Es ist ein Kapital, das um den Globus schwirrt und in keiner Weise irgendwelche befestigten Lebensräume mehr sucht. Das meine ich mit bürgerlich, das ist zu Ende. Es gibt keine befestigte Wirtschaft und auch gar keine, die sich durch einen Nationalstaat noch groß verteidigen will. Das Zusammengehen von Ökonomie und Nationalstaat, das ist schon seit 100 Jahren vorbei. Aber die Globalisierung hat eins gebracht, dass das Kapital selbst in die Staaten direkt hineingeht. Also dass diese Staaten praktisch nur noch als politische Gruppierungen gibt, wo das Kapital im Einzelnen eingreift und bestimmt, ohne groß vor Schranken zu stehen oder vor Grenzen. Man könnte es vielleicht mal am Beispiel in der Dritten Welt sagen, zum Beispiel wie sich in Peru der Goldbergbau verändert hat. Das war eine Zeit lang ein Verhältnis, das über den peruanischen Staat lief, wo halt Gold exportiert wurde und abgekauft wurde auf den Devisenmärkten. Seit den 70er Jahren hat sich der Goldabbau, ich glaube, um 1350% erhöht, dadurch, dass das internationale Kapital sich in Peru als Auftraggeber und Eigner entwickelt hat und die Produktion unmittelbar im Land bestimmt und zum Teil mit eigener Polizei, also mit wie heißt man diese schwarzen Sheriffs oder diese Zivilarmee, reingeht und die Abbaugebiete abriegelt und Wüsten hinterlässt. Das ist so ein richtiger, also das macht deutlich, was geschehen ist. Es gibt keinerlei Befestigungsweise mehr, keinen Schutz, keine Selbstverteidigung der einzelnen Regionen, sondern es gibt den Eingriff eines Verwertungsdrangs, mit dem Kapital angewandt wird und sogar noch in den eigenen Bergminen, in den eigenen Arbeitsstätten durchgreift.
Ganz aktuell gibt es ja die neue linke Partei, die sich da in der Gründung befindet, und Lafontaine ist ja ein Verfechter der nationalen Ökonomie. Das heißt, er möchte mehr Eingriffe des Staates in die Wirtschaft, er möchte Regeln. Und die Frage stellt sich natürlich, ist das überhaupt mach- und denkbar in Verhältnissen, wo es die WTO gibt und wo es Europa gibt? Das kann man ja als Nationalstaat gar nicht alleine denken.
Ja, das halte ich auch nicht für möglich. Also man muss doch sehen, woher diese ganze Entwicklung gekommen ist. Es war nicht so, dass irgendwie das Kapital bösartiger geworden ist und heftiger und brutaler und der Staat genauso und dass ein paar böse Menschen oder ein paar böse Werkzeuge am Werk waren, sondern es ist eine Logik in der ganzen Geschichte drin, die damit angefangen hat, dass die Ausbeutung der Arbeiter und der Dritten Welt nicht mehr in dieser Weise möglich war, dass die Kapitalkonzentration einfach zu hoch geworden ist gegenüber den Möglichkeiten, die das Kapital hatte, das auch umzuschlagen. Die Entwicklung läuft ja nicht auf der staatlichen Ebene. Der Staat hat nur die Gewalt, das Ganze, was geschieht, irgendwie zu beeinflussen oder politisch zu handhaben. Die Entwicklung läuft auf der Ebene der Wertverhältnisse. Und da ist die Entwicklung des Devisenmarkts das Ausschlaggebende gewesen, dass eben über die Devisen das Ausbeutungsverhältnis gar nicht mehr laufen kann, sondern sich die Staaten dem gebeugt haben, dass das Kapital zum Teil größere Wertmengen umfasste als sie selber. Also es gab dann die Konzerne, die weitaus größer waren wie die Nation und von daher eine reale Bestimmungsmacht hatten, der man irgendwie irgendwie folgen musste oder entgegensetzen musste. Und das war eigentlich so dann der Punkt, wo die Globalisierung so richtig ins Rudern kam. Und die Staaten selber auch wirklich ohnmächtig geworden sind. Wir können nicht einfach jetzt einen Staat erfinden, der praktisch ein bisschen gutmütiger funktioniert und das Ganze anders in die Hand nimmt, und weil er von guten Menschen getragen ist. Also da gibt es ein ganz reales Problem bei, das sich so nicht ändern lässt. Von daher muss die ganze Politik daraufhin abgeklopft werden, wie weit sie das überhaupt kapiert.
Zum Schluss vielleicht noch die aktuelle Situation in Deutschland. Also voraussichtlich wird die SPD ja nicht an die Macht kommen. Gleichzeitig malt sie den Teufel an die Wand, wenn sie die Situation mit der Frau Merkel beschreibt. Was ist denn jetzt Dichtung und Wahrheit an diesen Dingen, wenn gesagt wird, ohne uns wird alles nur noch fürchterlicher?
Ja, also die Geschichte war jetzt, dass die Sozialdemokratie erstmal am Ende ist mit ihrem Latein und auch der Versuch von Schröder, sich auf die Seite des globalen Kapitals zu stellen, nicht sozialdemokratisch zu machen war. Ich finde schon, dass da was zu befürchten ist, was jetzt auf uns zukommt, wenn man hinzunimmt, was der Professor Sinn so sagt, wie er die Perspektiven setzt. Bis zum Jahr 2035 hat er alles hochgerechnet und festgestellt, dass diese Wirtschaft kaputt geht, das sagt auch er, und dass jetzt alles zu tun ist, um das aufzuhalten, meint er, und kommt dabei auf ganz einschlägige Positionen, die auch von der CDU begeistert aufgenommen werden. Das Wesentliche daran ist die Wertediskussion, die dazu führen soll, dass die Verschärfung der Arbeitsrestriktionen und der Mittel, die der Hartz IV und die Agenda 2010 nur bisher angedeutet haben, dass die verschärft werden und dass wir schon davor stehen werden, dass der untere Arbeitsmarkt immer mehr abgetrennt wird von einem Elitemarkt und von daher auch keine Bewegung mehr hat, keine Aufstiegsmöglichkeiten, die Gewerkschaften auch damit nicht mehr in der Lage sind, Brücken zu bauen oder auszugleichen. Das wird wohl das sein, was uns erwartet, dass die ganze Politik wieder auf eine schräge Art eine Nationalpolitik wird gegen die Bevölkerung. Und das durchzuhalten, das ist... Das hoffe ich, dass das nicht mehr gelingt.
Soweit unser Beitrag zum Thema, ist der bürgerliche Staat in der Krise? Wer das Thema vertiefen möchte, der sollte sich bei www.kulturkritik.de einwählen. Wolfgang Freundschuh von eben dieser Kulturkritik und Eckart Thiel verabschieden sich. Und zum Schluss noch etwas Versöhnliches. Wie auch immer das, der Zusammenschluss der Linken in Berlin ausgehen mag. Eine neue Gesellschaft wird mit Sicherheit nicht durch die Parlamente entstehen. Deshalb bleiben wir gelassen und drehen lieber an den anderen Schrauben, die noch zur Verfügung stehen.